Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Ich freue mich sehr über Pia Gröning im Der Hund Podcast. Hi.
Na, hallo Froni, danke für die Einladung.
Toll, dass du Zeit gefunden hast. Du hast ja wahnsinnig viel zu tun. Also du bist zum einen Leiterin der Pfotenakademie im Ruhrgebiet. Das ist ein ganz, ganz tolles Weiterbildungszentrum, auch eine Hundeschule. Da macht ihr ganz, ganz viele Seminare. Du machst seit 20 Jahren hauptberuflich den Job des Hundetrainers, hast sehr viel Erfahrung in dem Gebiet, bist auch studierte Pädagogin. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, was dich natürlich auszeichnet, dass du Wissen auch sehr, sehr gut weitergeben kannst, sehr gut Inhalte vermitteln kannst. Du machst ganz, ganz viele Online-Kurse, bist da sehr aktiv unter www.pia-gröning.de, findet man ganz viele tolle Sachen von dir. Und du bist auch, da wollen wir heute vor allem drüber reden, Jagdhund-Expertin. Das ist ein Thema, das ist wirklich so dein Steckenpferd, da befasst du dich schon ganz, ganz lange, ganz viel damit. Du hast auch einen Jagdschein, deine Hunde werden jagdlich geführt von deinen Lebensgefährten. Und du bist Podcast-Profi, du hast nämlich auch einen Podcast auf Tiertraining TV. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen quatschen und würde direkt ins Thema reinstarten. Und zwar tatsächlich deine Jagdhunde. Ich habe gesehen, du hast Spaniels.
Ja, genau. Zwei Spaniels aus dem Tierschutz. Aha. Und mein Lebensgefährte hat einen Deutsch-Langhaar-Rüden, mit dem er auch züchtet. Mhm. Also ein Vorstehhund und ist so das aktuelle Trio im Moment.
Klasse. Wie kam es denn dazu, dass es so bei dir sich vieles ums Thema Jagdhunde dreht?
Ja, ironischerweise, wie bei vielen, war der allererste tatsächlich eine optische Entscheidung. Ne? Das war ein großer Münsterländer. Gut, als Kind hat man da jetzt eh nicht so viel Ahnung von, aber damals hatte ich mir sogar alle Rassebeschreibungen durchgelesen, konnte aber mit diesen ganzen Begrifflichkeiten überhaupt nichts anfangen. Wenn die schrieben, weiß ich nicht, für Schweißarbeit oder für dies oder das, denkt man so, ja, keine Ahnung. Und dem haben wir auch gebraucht, in Anführungsstrichen, damals aus der Zeitungsannonce übernommen und haben sehr viele Sachen mit ihm erlebt, sagen wir es mal so.
Okay, spannend. Also es war quasi ein bisschen den Umständen geschuldet, dass du dich so in das Thema reingefuchst hast.
Absolut. Also ich war dann in diese Rasse irgendwie verliebt, habe dann wieder einen großen Münsterländer bekommen. Auch wieder einen gebrauchten Hund. Also man muss dazu sagen, bisher hatte ich erst einen Hund von Welpen an, ansonsten tun es mir immer die Tierschutzhunde an. Da gab es, also das ist wirklich schon lange her alles, da gab es irgendwie auf dem Markt 2-3 Hundebücher, so die Aldingten 30-Wochen-Kur oder keine Ahnung, wie die hieß, also wirklich ganz veraltete Sachen und so ganz alte Jagdhund-Ausbildungsbücher, wo man über die Methoden lieber nicht nachdenkt. Und ich war damals schon so ein Klicker-Fan gewesen vom Klicker-Training. Und da fing das gerade mit Internet an und mit so E-Mail-Listen, wo man sich austauschen konnte und so. Und da ist dann die Idee zu so einem Buch entstanden, zum Anti-Jagd-Training. Das heißt, ich habe extrem früh, schon während meines Studiums tatsächlich mit 20, mit diesem Buchschreiben auch angefangen und natürlich bevor das Buch geschrieben wurde, so ein Konzept entwickelt an meinem damaligen Hund, wie man überhaupt dieses Jagdproblem angehen könnte.
Ja. Dein Buch heißt Anti-Jagd-Training, wie man Hunde vom Jagen abhält.
Der Titel ist streitbar. Das war ein Stück weit eine Marketingentscheidung und wir stehen da immer noch hinter, weil letztendlich geht sehr schnell bei unserem Training hervor, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir dem Hund irgendwas austreiben oder so. Im Gegenteil. Aber trotzdem, jemand, der nicht Jäger ist und sagt, ich habe da das Problem, ich möchte es gern weghaben, der fühlt sich, denke ich, davon ganz gut angesprochen. Aber selbstverständlich ist sowas wie Jagdkontrolle oder Jagdersatztraining oder sowas, trifft den Kern noch deutlicher, ja.
Aber das ist ja ganz spannend, weil du kennst ja beide Seiten. Zum einen willst du ja die jagdlichen Eigenschaften, du nutzt deine Hunde auch als Jagdhunde, das heißt, die dürfen das auch durchaus ausleben. Andererseits bringst du ganz, ganz vielen Kunden und Kundinnen bei, wie sie ihre Hunde in den Griff kriegen, ohne dass sie jagen. Wie geht das zusammen?
Das ist eigentlich extrem ähnlich. Weil es ist eine romantische Vorstellung, dass die Hunde das ausleben dürfen. Wenn ich jetzt an meine Hunde denke, von der Haltung her, wir gehen spazieren wie andere Leute auch in einem sehr wildreichen Gebiet. Und da müssen sie natürlich auf dem Weg bleiben und können auch nichts hinterherrennen oder was weiß ich oder müssen auch gehorchen, ganz normal, wie halt das wünschenswert ist. Auch mein Lebensgefährte ist jetzt nicht der mega aktive Jäger. Mehrfach im Jahr nimmt er sie dann halt mit auf Jagd, aber da sitzen sie neben ihm, warten darauf, dass er zum Beispiel eine Krähe schießt und dürfen die dann apportieren. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, ne, der...
Mach mal.
Ja, der Langhaar hat da noch ein bisschen, also mehr zu tun, dass er auch mal Wiesen und Felder und so absucht. Aber das ist vielleicht das einzige Privileg, was er jetzt im Gegensatz zu einem Hund hat, der nicht jagdlich geführt wird. Und insofern ist das relativ ähnlich. Und ich persönlich behaupte immer, dass die Jäger es sogar ein bisschen einfacher haben, weil sie halt ja dem Hund ein bisschen mehr noch bieten können. Und das ist dann für die Bindung in der Regel extrem gut, als wenn man immer so ein bisschen gucken muss, dass der Hund halt nichts anstellt, in Anführungsstrichen.
Jetzt hast du aber wahrscheinlich nicht nur Jagdhunde im Training.
Nein, natürlich nicht. Also mein zweiter Schwerpunkt sind die Tierschutzhunde allgemein. Also die auch einen nicht so guten Start ins Leben vielleicht hatten. Von denen haben wir auch sehr, sehr viele im Training. Und natürlich kommen auch die Hütehunde oder auch andere Rassen oder Mischlinge, wo sie nicht der Rassebeschreibung entsprechen, irgendwelche Elos oder sonstigen. Genau, die kommen natürlich auch, ja.
Die haben dann auch Jagdproblematiken. Was kann das sein? Wie äußert sich das? Mit welchen Themen kommen die Leute zu dir?
Also das Hauptproblem für die meisten ist natürlich, wenn der Hund hetzt. Mhm. Das ist so das allerhäufigste Problem. Und da gibt es natürlich wieder Unterschiede. Manche tun es auf Sicht, also wenn sie wild erblicken. Manche auch nur, wenn sich das dann bewegt, also bei Bewegungsreizen. Andere reagieren halt auch auf Spuren. Ja.
Was sollten Hundehalter und Hundehalterinnen deiner Meinung nach unbedingt zum Thema Jagdhund, Schrägstrich, jagender Hund? Jagender Hund ist ja nicht gleich Jagdhund, aber meistens haben natürlich die Rassen, die auch zu diesem bestimmten Zweck gezüchtet wurden, eine Jagdproblematik. Ich habe zum Beispiel einen Cocker Spaniel, der findet Wild super unspannend. Das ist praktisch, aber es ist wohl eher die Ausnahme. Was sind so Sachen, die du immer wieder erklären musst in deinen Kursen, weil es offensichtlich noch nicht durchgedrungen ist?
Also ich möchte an dieser Stelle auch einmal kurz Werbung einblenden.
Sehr gerne.
Wir machen tatsächlich fürs Zusatzmodul Jagdverhalten, das mache ich mit meiner Kollegin Anke Lehne zusammen, jetzt bald ein kostenloses Webinar, wo es tatsächlich darum geht, ob der Jagdhund sich als Familienhund eignet. Und richtet sich zwar eigentlich an Trainerkollegen, aber es sind natürlich auch normale Hundehalter herzlich willkommen. Und auch dieses Jahr noch kostenlos, da geht es um das Thema Prävention bei Jagdverhalten. Genau, das läuft über meine Peer-Grooming-Seite. So, weil da werden wir jeweils eine Stunde ausführlich über genau diese Fragen sprechen. Deswegen, wenn jetzt jemand gleich sagt, ach, das war mir noch zu wenig, ich möchte da noch intensiver rein, wäre das eine gute Gelegenheit.
Cool, verlinken wir auch.
Ja, super, danke dir. Man muss zum einen bei Jagdverhalten immer überlegen, was ist genetisch und was ist erlernt. Und alles, was genetisch ist, kann der Hund in dem Sinne ja nicht ablegen oder verlernen. Er kann lernen, sich selbst zu kontrollieren. Er kann lernen, zu gehorchen. Und das ist bei vielen Jagdhundrassen auch ein realistisches Ziel. Aber das kann man nicht abknipsen. Also das heißt, wenn ich mir so einen Hund hole, dann ist das zum Beispiel so, wenn ich wildreich wohne, dass ich dann, selbst wenn er gut gehorcht, trotzdem eine gewisse Aufmerksamkeit ihm immer zugestehen muss, die ich jetzt vielleicht bei einem Hund, der kein jagdliches Interesse oder wenig mitbringt, einfach nicht brauchen würde, weil der Hund sich gar nicht interessieren würde für diese Situation. Das kann je nachdem anstrengend sein. Und ich finde es immer extrem wichtig, sich einmal anzugucken, wie würde dieser Hund gehalten, wenn er beim Jäger wäre. Und da kann man extrem viel von ableiten, wenn man jetzt beispielsweise einen Podenco nimmt und sich das in Spanien anschaut. Die fahren da mit dem Auto in die Walachei, sage ich mal, öffnen die Türen, dann strömen die Hunde aus. Und nach Jagdende, die rechtzeitig zurück sind, fahren halt wieder mit zurück. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass der Hund irgendwie in der Nähe des Jägers bleibt oder irgendwie auf Kommando apportiert oder sich zurückrufen lässt oder so. So, und wenn ich jetzt so einen Hund adoptiere, dann ja, hat das Training gewisse Grenzen. Und manchmal erscheint es im Moment so, auch durch diese Vielfalt an Methoden, die gepriesen werden und dass man aus jedem Hund alles machen kann. Und das finde ich schade. Also ich finde es zum einen ethisch tatsächlich ja bedenklich, dass der Mensch das Gefühl hat, jedes Lebewesen so beeinflussen zu können, obwohl wir selbst ganz genau wissen, dass wir auch nicht, wenn jemand versuchen wird, uns in eine andere Form zu pressen, auch sehr nicht nur unglücklich dabei wären, sondern auch ja schwache Leistung wahrscheinlich erbringen würden. Ja, also wenn du mich jetzt in einen Job setzen würdest, Finanzbuchhaltung, ich würde da keine guten Ergebnisse erzielen, auch wenn ich mich echt bemühen würde. Und das sind halt Sachen, solche Dinge muss man halt wissen. Und vieles ist trainierbar, aber es ist nicht alles trainierbar. Ja? Und ein zweiter wichtiger Punkt, man unterscheidet zwischen Wildschärfe und Raubzeugschärfe und solchen Begriffen. Und das bedeutet einfach, ob der Hund, wenn er auf Wild stößt, es packen und töten würde. Und es gibt Rassen und auch Rassegruppen, wo das ausgeprägt ist und wo aber in der heutigen Gesellschaft das irgendwie ja in einem Drama endet, wenn ein Hund ein anderes Tier tötet.
Ja, wenn es die Katze vom Nachbarn ist, ist es nicht so.
Ja, das ist so cool. Das ist so. Aber wenn ich mir einen Deutschstrater hole, dann unterschreibe ich das quasi mit dem Kaufvertrag, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, wenn eine Katze in meinem Garten ist, dass die das nicht überleben wird. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich in einer Reihenhaussiedlung wohne und links und rechts Katzen wohnen, ob das die richtige Rasse für mich ist. Und dieses Deutschstrater tötet Katze, ich habe so viele Deutschstrater im Training, die Katzen getötet haben und wo das natürlich zu Problemen geführt hat und die Besitzer ganz überrascht waren. Und das ist schade, weil das ist keine Überraschung. Das ist normal für diese Hunde. Nur natürlich nicht normal, wenn ich dann einen Spießrutenlauf jeden Tag habe, weil alle Nachbarn Katzen haben. Ja. Und das soll auch nicht hartherzig klingen, weil selbstverständlich hat der Katzenhalter seine Katze genauso lieb, wie wir unseren Hund lieb haben. Und es ist ein Drama, zu Recht, wenn da was passiert. Nur, das ist der Lauf der Dinge und da entfernen wir uns ein bisschen von der Natur im Moment.
Mhm. Absolut, absolut. Also ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Das sind einfach Gedanken, die man sich im besten Falle vorher macht. Gibt es denn irgendeinen, um jetzt mal euer Webinar vielleicht auch so ein bisschen anzusprechen, gibt es denn familientaugliche Jagdhunde? Also der Drahter ist es nicht. Jetzt kommt ja der Wischler immer mehr.
Ja, und auch da gibt es interessante Trends, wenn wir den Wischler jetzt als Beispiel nehmen. Also ich mache das, wie gesagt, ja schon recht lang. Und der Wischler ist auch schon lange, lange Modehund. Der hat ein bisschen, finde ich, den Ritschbeck abgelöst, weil man irgendwie gemerkt hat, Ritschbeck kann auch zu Problemen führen. Und der Wischler, wenn man ihn jetzt aus nichtjagdlicher Zucht nimmt, hat immer mehr Wesensmängel. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden auf den Schlips trete, aber wir haben ganz viele, die echt nervenschwach sind, dann extrem zum Kläffen neigen, Ängste entwickeln, Unruhen und dann teilweise bis hin zu Aggressionen, sowohl gegen andere Menschen als auch Artgenossen, was ursprünglich überhaupt nicht der Typ des Wischlers gewesen ist. Dafür ist er jagdlich sehr leicht zu händen. Das ist dann der Vorteil. Wenn aber jetzt jemand zum Beispiel aus dem Tierschutz in Ungarn sich einen Wischler holt, gibt es dann meistens schon wieder ganz böse Überraschungen. Weil während der Wischler hier in Deutschland, also wenn man jetzt nicht eine Jagdleistungslinie gerade auswählt, kaum noch Schärfe mit sich bringt, was Wild betrifft, sind die ungarischen Versionen, also die Ursprungsversionen, noch sehr, sehr schärfer. Teilweise sogar raubzeugscharf. Und das führt dann auch wieder zu Überraschungen bei den Adoptanten. Ne? Dass plötzlich Hunde sind, die halt nicht wie ihre deutschen Kollegen zu handeln sind. Ne? Das heißt, da muss man auch immer noch ein bisschen genauer dann hinschauen, wo hole ich mir den Hund her? Und das gilt übrigens für alle Jagdhundrassen, die so importiert werden, dass es da je Land wiederum Unterschiede auch gibt.
Ne? Dann bleibt nur noch der Labi eigentlich so als. Da wissen die meisten ja gar nicht, dass es ein Jagdhund ist, wo man sagen könnte, gut, der lässt sich vielleicht in der Familie ganz gut unterbringen.
Ja, und auch da ist so ein Trend zu entdecken, wieder zu den Leistungslinien, wo dann die Leute wieder im Anti-Jagd-Training oft landen. Ich glaube, einer, wo du eben so gefragt hast, einer der Aspekte, die ich immer zu hören kriege, ich wollte einen sportlichen Hund. Ja, aber realistisch gesehen, das, was wir unter sportlich verstehen, kann fast jeder Hund leisten. Wenn ich mir jetzt nicht gerade einen Mops oder so hole, können das die meisten Hunde leisten, ja, was wir an Joggingaktivitäten oder meinetwegen auch noch am Fahrrad so vorhaben. Ja, aber es muss halt immer dieses Schüppchen drauf sein und deswegen der Leistungslinien Spaniel, der Leistungslinien Labrador oder so. Aber eigentlich hatte man gar nicht vor, den Hund dann auch als Hobby Dummy-Training zu machen und ja, und sich da reinzufuchsen und dann wird es wieder blöd. Das ist, ja, das ist im Moment so ein Thema.
Jetzt hast du schon das Dummy-Training genannt. Wie arbeitest du denn mit deinen Anti-Jagd-Patienten, sagen wir mal? Also da gibt es ja wirklich so ganz harte Kandidaten, mit denen gehst du in den Wald und da schreien die, also die halten es gar nicht aus. Und dann die, die halt mal wechseln, wenn sie was riechen. Wie gehst du da vor? Gib uns mal so einen kleinen Einblick.
Also es gibt verschiedene Schwerpunkte. Und im Prinzip kann man sich das so vorstellen, es gibt gewisse Grundlagen. Eine ist, dass der Hund sich am Menschen orientiert. Das heißt, das kann man quasi so sagen, wenn der Hund circa alle 50 Schritte freiwillig nach mir guckt, ist das in Ordnung, so, da wollen wir hin. Wenn nicht, muss ich dran arbeiten. Und der zweite Punkt ist, dass der Hund für sein Niveau halbwegs entspannt ist. Also es gibt ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt einen Terrier habe oder einen Show-Golden-Retriever. Ne? Da gibt es große Energieunterschiede. Und es geht jetzt nicht darum, dass die beide im gleichen Energielevel unterwegs sein sollen. Aber für jeden dieser Typen gibt es so ein Mittelding, wo sie halt nicht überdreht sind. Und das ist ein Punkt, den man mit jedem Hund erreichen muss. Wenn der Hund zu aufgeregt ist, dann muss ich erstmal daran arbeiten, dass er insgesamt wieder entspannter wird. Und wie gesagt, immer im Rahmen, was der Rasse auch möglich ist, aber halt, das muss ich schaffen. Und das ist also die zweite Grundlage, die man hat. Die dritte ist noch das Thema Beschäftigung und Auslastung, weil mir bringt es einfach nichts, dass ich von einem Hund Rückrufbarkeit erwarte, der total unausgelastet ist. So, und wenn die erfüllt sind, dann guckt man sich noch so die Themen an, dass der Hund lernt, wild anzuzeigen und dann natürlich den Gehorsam, dass er entweder rückrufbar oder stoppbar ist. Das sind so die Themen. Bei vielen Hunden muss man leider die lange Leine zumindest punktuell einsetzen, wenn man auf wild trifft, dass man halt üben kann. Gibt ab und zu auch Hunde, wo es nicht nötig ist. Das ist so der Fahrplan. Ja.
Jetzt stelle ich mal die Frage, die du bestimmt schon super, super oft gehört hast. Ja, aber wenn ich meinem Hund beibringe, wild anzuzeigen, dann mache ich wild ja erst recht interessant für meinen Hund.
Ja, es ist ja immer die Frage, von welcher Basis ich starte. Und wir sprachen jetzt eben zum Beispiel von einem Hund, der schreit, wenn er wild sieht. Wenn ich es dann schaffe, dass, wenn er wild sieht, er ruhig steht und es nur anguckt, dann ist das auf jeden Fall ein Dazugewinn und die Basis dafür, dass er rückrufbar ist. Auch bei Hunden, die auf Bewegungsreize stark reagieren, ist das schlicht und einfach eine Übung, dass, wenn ein Bewegungsreiz ist, dass der Hund automatisch stehen bleibt oder zum Beispiel beim Spaniel sich sogar automatisch hinsetzt oder auch beim Border Collie sich automatisch hinlegt. Das ist simpel zu trainieren und das macht absolut Sinn. Und man trainiert das Anzeigen niemals an Objekten, die einen Hund nicht interessieren. Also wenn mein Hund sich für Amseln nicht interessiert, dann fange ich jetzt natürlich nicht an, mit ihm zu üben, dass er mir Amseln anzeigt. Ja, sowas übt man immer nur in Situationen oder für Reize, die den Hund aufregen, wo er normalerweise hinrennen würde. Und da kann ich nichts fördern, was da nicht schon vorhanden ist, wenn ich mich daran halte.
Ja. Wenn der Hund sagt, gut, mein Job ist jetzt, ich zeige alles wild an, was ich im Wald sehe, ist natürlich die Frage, ne? Was der Weg des geringsten Übels. Entspannt spazieren gehen ist dann wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Jagdhund sowieso nicht möglich.
Also es kommt auch auf den Wald an. Ne? Also hier bei uns ist mit dem jagenden Hund entspannt spazieren gehen tatsächlich ein Problem, weil wir einfach so viel Wild haben. Wir haben hier aber auch nebenan einen Wald, der ist auch recht touristisch überlaufen, da ist nicht so viel. Und ja, da zeigen die Hunde dann auch natürlich nicht viel an. Es ist, ja, was es halt so ergibt. Also ich hatte jetzt in den 20 Jahren zweimal das Feedback bekommen. Einmal von einer Kundin mit einem Hütehund, dass der Hund jetzt irgendwie jeden Meter stehen bleiben würde und in den Wald starren würde und das sei ihr zu viel. Ne? Also da ist irgendwas vom Training her schiefgelaufen. Und nochmal, glaube ich, jemand mit einem Pointer, die auch irgendwie irgendein Problem damit hatte. Das ist aber eine vernichtend geringe Zahl. Ansonsten hat es für viele Vorzüge gesorgt. Ja.
Klasse. Du hast schon gesagt, die Ruhe ist ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich super spannend, wie du die Ruhe angehst. Und der andere Punkt, was ja auch oft das Problem ist, dass der Hund keine Leckerlis mehr annimmt. Dass man sagt, ich würde ja gern trainieren, aber geht nicht, weil wenn da ein Hase hoppelt, dann ist dem der Keks wurscht. Das sind sicher auch Sachen, die du oft hörst.
Das ist tatsächlich bei mir einer der Grundlagen schon. Ich gehe nur spazieren, wenn der Hund Futter annimmt. Und wenn das nicht möglich ist, dann laufe ich auf und ab. Das klappt immer.
Warum ist dir das so wichtig, dass der Hund Futter annimmt?
Es geht bei sowas ein bisschen um das Thema Zeit haben, ob er Zeit hat zu fressen. Und wenn er keine Zeit hat zu fressen, ist aber auch unwahrscheinlich, dass er Zeit hat für einen Rückruf, der über Belohnung aufgebaut ist. Und das heißt, im ersten Schritt oder in der Grundlage geht es wieder darum, dass der Hund überhaupt fähig ist zu fressen. Wir sprechen hier jetzt noch nicht um Wildbegegnungen, aber einfach überhaupt beim normalen Spaziergang fähig ist, Futter anzunehmen. Und das ist für jeden Hundehalter ein ganz simples Prinzip. Wenn der Hund nicht fressen kann, dann ist er in einem Gemütszustand, wo er aber auch nicht mehr vernünftige Dinge lernt. Und die Frage ist dann, soll ich in diesem Zustand weiter spazieren gehen? Und ich denke, nein. Weil wenn ich möchte, dass mein Hund lernt, sich immer weiter in Dinge reinzusteigern und sich immer weiter aufzuregen, dann kann ich natürlich weiter spazieren gehen. Aber ansonsten macht es erst Sinn, wieder weiter spazieren zu gehen, wenn er auch fressen kann. Das heißt, das üben wir schon als Grundlage, dass die Hunde sehr offen sind für Futter. Und mir geht es da gar nicht darum, dass sie sagen, ah geil, ich kriege ein Leckerchen, sondern Zeit haben zu fressen.
Und es kann sein, dass man da noch gar nicht im Wald ist, sondern irgendwie vor der Haustür steht und der Hund schon sagt, kann nicht.
Ist extrem selten. Das ist dann tatsächlich meistens mit Hunden, die auch zusätzlich noch ein Katzenthema haben und in der Siedlung dadurch recht aufgeregt sind. Ja.
Ist das so auch die Art und Weise, wie du die Ruhe trainierst?
Also die Ruhe trainieren wir viel über Spiegeln. Das heißt, dass man sich mit dem Hund gemeinsam hinsetzt, gemeinsam beobachtet und ja, eventuell auch über Berührungen, je nachdem, wenn der Hund es mag oder nicht, ihn beruhigt. Und tatsächlich dieses Wildanzeigen, von dem ich eben sprach, das läuft im Prinzip darauf hinaus, dass der Hund, wenn er Wild wahrnimmt, also kann auch über die Nase sein oder übers Gehör, dass er einfach erstmal dafür belohnt wird. Und diese Kombination, ich nehme Wild wahr und ich kann fressen, führt ebenfalls auf Dauer dazu, dass die Hunde ja immer leichter nicht nur ansprechbar werden, sondern auch sich immer mehr beruhigen in der Gegenwart von Wild. Und das hat bis jetzt noch mit jedem Hund geklappt.
Empfiehlst du Wildparkbesuche?
Kann man machen, muss man nicht. Das Wild verhält sich anders, gerade auch bei den Hunden, wo es um Bewegungsreize geht. Die werden da wahrscheinlich nicht getriggert werden, weil das ja eher ist, als wenn ich in Streichelzoo gehe. Also die Tiere kommen ja sogar auf einen zu teilweise oder grasen da halt, aber zeigen keinerlei Reaktion. Und das ist für die meisten Hunde, also da könnte ich genauso gut an einem Ziegelgehege üben oder auf einer Pferdeweide, je nachdem oder so. Genau, hat für viele Hunde jetzt nicht den Effekt, wo manchmal der Aufwand im Vergleich dann dahinter steht. wenn mein Hund insgesamt auf Nutztiere auch reagiert, also auch auf Kühe, Pferde und so auslöst, dann wird er auch im Wildgehege auslösen. Da steckt aber kein normales Jagdverhalten dahinter, sondern da sind wir schon im Bereich des Pseudo-Jagdverhaltens. Sprich, dass der Hund zum Beispiel bedingt durch Aufregung, durch Übererregung Aggression zeigt und an die Tiere dran möchte. Ja.
Das ist aber auch spannend, dass man das als Jagdverhalten dann klassifizieren kann. Vielleicht kannst du uns noch so einen Überblick geben, dass wir da auch so ein bisschen sensibler werden können im Alltag. Was ist denn alles Jagdverhalten? Bei welchen Sachen sollten wir mal ein bisschen genauer hingucken bei unserem Hund?
Naja, also Jagd bezieht sich auf alles Wild plus noch Eichhörnchen und Co. Oder Murmeltiere oder sowas, was flüchtet, wo der Hund drauf reagiert. Und bei manchen wenigen Rassengruppen wie Terrier, Dackel oder auch die deutschen Vorstehhunde und Bracken, da kommt dann noch sowas wie Raubwildschärfe dazu. Das heißt, das sind diejenigen, die sich auch für Wildschweine interessieren oder für Füchse und so. Oder
Jogger?
Nee, also Menschen, Fahrzeuge, Nutztiere, das ist alles im Bereich vom Pseudo-Jagdverhalten tatsächlich und hat in der Regel eine andere Intention, als Beute zu machen. Also beim Radfahrer gibt es zum Beispiel verschiedene Sachen. Da kann der Bewegungsreiz an sich, dass da irgendwas fehlgeleitet ist, das hat man manchmal bei Hütehunden, dass das irgendwas schiefgegangen ist. Das kann aber auch sein, dass der Hund mal ein Schreckerlebnis mit dem Radfahrer hatte. Das können Spiegeleffekte sein, zum Beispiel, dass ich mich erschrecke und daraufhin der Hund dann den Radfahrer angreift. Oder auch, wenn ich mich als Frau allein im Wald befinde und denke, der sieht mir komisch aus, dass mein Hund dann zum Beispiel auslöst. Das kann aber auch neophobe Tendenzen sein, also dass der Hund neuem gegenüber erstmal zurückhaltend ist, beziehungsweise in dem Fall nicht zurückhaltend, sondern dann angreift, also als Konfliktreaktion im Angriff hat. Und das könnte dann zum Beispiel sein, dass er, wenn der neonfarbige Kleidung anhat oder diese fetten Reifen, oder irgendwie klappernde Taschen oder sowas hat oder einen Regenumhang, dass der Hund dann auslöst. Also nicht pauschal jeder Radfahrer, aber welche, die irgendwie besonders aussehen oder irgendwie hervorstechen. Und letztendlich steckt da häufig Angst hinter, die aber bei Hunden, die als Konfliktreaktion Angriff dann haben, darin mündet, dass der Hund versucht, den zu vertreiben.
Pia, vielen lieben Dank für diese vielen sehr spannenden Einblicke. Wir merken, Jagdverhalten ist sehr tiefschichtig und es lohnt sich auf jeden Fall, sich tiefer damit zu beschäftigen. Vor allem, wenn man einen jagdlich motivierten Hund hat. Also schon mal vielen Dank. Ich finde das klasse. Also ich bin ja auch Jagdhund-Fan. Man muss das natürlich auch mögen, aber die meisten Jagdhunde zumindest, die wollen ja mit uns zusammenarbeiten. Wie du schon gesagt hast, der Jäger hat einen Vorteil, weil er macht halt was mit seinem Hund. Weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber die meisten wollen ja mit einem zusammenarbeiten. Das sind ja Jagdgehilfen. Und wenn man dann einfach eine entsprechende Auslastung bietet, kann das ein ganz, ganz tolles Miteinander sein.
Ja, und auf die würde ich auch bei meiner Wahl gucken, diejenigen, die auf Kooperationsbereitschaft gezüchtet sind. Hm. Weil die lassen sich in der Regel ganz gut auch Ersatz befriedigen, wenn man dann motiviert ist, das zu tun. Das ist beim Jagdhund halt die Grundvoraussetzung für ein schönes Zusammenleben. Die würde ich mir anschauen und die Finger lassen von denjenigen, die sehr eigenständig für die Jagd eingesetzt werden.
Vielen lieben Dank, Pia Gröning. Wir finden dich auf pia-gröning.de mit OE und auch auf pfotenakademie.de, oder?
Genau.
Perfekt.
Und
wie ihr zum kostenlosen Webinar kommt, das packen wir euch auch alles in die Podcast-Beschreibung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ich danke. Tschüss.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.